Hallo zusammen. Dieser Podcast wird gefördert vom Europäischen Solidaritätskorps. Der Korps und die EU sind jedoch nicht verantwortlich für die hier getroffenen Aussagen und Inhalte. Viel Spaß beim Anhören.
Und wir sind auf Sendung in 3, 2, 1. Yo, hier StudiLife Erfurt, ein Podcast von Studierenden für Studierende. Hi Leute, herzlich willkommen zu dieser Folge, heute ohne Kira. Heute bin ich als Host alleine da. Dafür habe ich zwei wundervolle Gäste hier bei mir, die mit mir heute so ein bisschen über ihre Erfahrungen im Ausland reden werden, also als Austauschstudierende von der Uni Erfurt aus ins Ausland. Hallo Jule, hallo Svenja, schön, dass ihr da seid.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Hallo.
Wollt ihr vielleicht einfach kurz sagen, wer ihr so seid, wohin ihr ins Ausland gegangen seid, vielleicht auch, was ihr studiert und was ihr im Ausland studiert habt?
Ja, ich bin Svenja. Ich bin 29 Jahre. Ich mache hier an der Uni Erfurt den Master Psychologie. Bin im letzten Wintersemester, also von September 2023 bis Mitte Januar 2024 in die Türkei gegangen, an die Bilkent-Universität und habe dort auch Psychologiekurse gemacht, allerdings Bachelorkurse.
Okay, dann fragen wir mal Jule als jemand, der im Bachelor im Ausland war.
Ja, ich bin Jule, ich bin mittlerweile 23 und im Master Staatswissenschaften an der Uni Erfurt. Ich habe auch meinen Bachelor hier gemacht in internationale Beziehungen und Staatswissenschaften, Rechtswissenschaften. Und ich war für ein Jahr im Bachelor tatsächlich im Ausland in Südkorea an der Chungnam, also CNU, die Chungnam National University. Genau, man muss dazu sagen, ich war von August 2021 bis August 2022, ist es also mittlerweile ein bisschen her. Und bei mir ist auch zu sagen, dass ganz, ganz viel einfach durch Corona ganz anders ist, als das jetzt Leute die erleben, die nach mir gekommen sind.
Ja, das ist sicher mal eine ganz andere Erfahrung.
Vielleicht tatsächlich als halbwegs wichtige Info. Ich habe so das Gefühl, die meisten, die sich beworben haben für die Türkei, waren tatsächlich auch Bachelorstudierende. Aber im Master ist das nochmal eine ganz andere Sache, weil die an der Bilkent gar keinen Master in der Psychologie anbieten. Da gibt es dann so dieses sehr spezifische, ich glaube, Neurologie mehr so, also so sehr, ich sag mal, gehirnlastig sozusagen. Und das passt halt überhaupt nicht zu den Kursen, die jetzt im Master hier angeboten werden. Weshalb ich dann tatsächlich, also ich wollte eigentlich dann an eine ganz andere, an einen anderen Lehrstuhl gehen. Das wäre mehr so Pädagogik-Kurse gewesen. Das passt theoretisch, also auf dem Papier würde es ganz gut passen zu dem, was am Master passiert, aber da lassen die den, also die lassen einen da gar nicht rein, weil die da sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben. Das heißt, man muss dann Bachelorkurse nehmen, was unter Umständen tatsächlich auch gut passt. Das ist so ein bisschen abhängig davon, welche Kurse hier halt fehlen. Dann geht es trotzdem immer noch, aber ist halt ein anderes Niveau so ein bisschen.
Konntest dann aber Kurse machen, die dir hier angerechnet wurden?
Ja, also man muss jetzt schon sagen, dass, also es ist ja auch immer ein bisschen abhängig davon, wer quasi im Prüfungsausschuss sitzt und dann Studiengangskoordinator ist. Das ist im Master dieselbe Person. Das ist beides Professor Beetsch. Und Beetsch ist sehr bemüht, glaube ich, dass Leute ins Ausland gehen können. Deswegen ist der da sehr unkompliziert, glaube ich. Also, dass der da sehr offen ist irgendwie. Da kann man gut mit dem reden darüber, irgendwie, welche Kurse man belegen möchte. Also, ich habe jetzt wirklich Kurse genommen, die also wirklich gar nichts mehr mit meinem Master zu tun hatten. Einfach aus der Not heraus. Und ich habe ihm dann halt per Mail geschrieben, weil sich die Situation dann so ergeben hatte. Und er hat dann ziemlich schnell auch geantwortet und meinte, ja, man findet schon irgendwas, was man anrechnen kann. Also er ist da wirklich sehr unkompliziert. Und auch jetzt, also wenn man zurückkommt, muss man ja dann die Leistung, die man erbracht hat, einreichen und dann irgendwie überprüfen lassen, ob das angerechnet werden kann. Und auch da hat er eigentlich nichts gesagt. Also ich glaube, von daher ist das da zumindest was jetzt halt den Master Psychologie betrifft, relativ entspannt.
Ja, aber das ist doch schön, dass es da trotzdem Möglichkeiten gibt. Das ist ja eine gute Nachricht für alle Leute, die Psychologie im Master studieren und überlegen, ins Ausland zu gehen. Mhm. Oder vielleicht insgesamt so für Masterstudierende, dass man einfach mal nachfragt. Weil ich habe von mehreren Leuten jetzt gehört, dass es auch im Master manchmal nicht so einfach ist, weil man nicht immer so viel Auswahl hat. Und dann ist doch sowas wie deine Erfahrung doch eigentlich was ganz Positives, dass es trotzdem Möglichkeiten gibt und man einfach mal mit den Koordinatorinnen sprechen sollte. War es denn für dich leichter, Kurse zu finden, die du dir anrechnen lassen konntest?
Ich würde sagen, tendenziell ja. Auch was so Freunde angeht, mit denen, die auch, also die ich in Korea kennengelernt habe, die halt andere Sachen studiert haben, war es wesentlich einfacher, weil du einfach durch internationale Beziehungen und Staatswissenschaft unglaublich viele auch BWL oder Wirtschaftskurse dir anerkennen lassen kannst. Bei mir in Korea war vor allem das Problem, dass es nicht so viel englische Kurse gibt. Also es ist sehr, sehr viel auf Koreanisch. Viel, was du halt in dem Sinne auch nicht belegen kannst, viel, wo du nicht reinkommst. Und es ist halt super schwer. Zum Beispiel, ich hatte Freunde mit Literaturwissenschaften, die haben keinen einzigen Kurs nehmen können, der irgendwas mit Literaturwissenschaften zu tun hat, weil es einfach keiner auf Englisch gab. Und die meisten hatten nicht das Koreanisch-Level, dass sie sich koreanische Kurse antun konnten, mal abgesehen davon, dass sie da überhaupt nicht angenommen wurden. Deswegen würde ich sagen, hatte ich richtig, richtig großes Glück. Mein einziges Problem waren die Koreanischkurse tatsächlich, weil einfach das Spracheninstitut so ein bisschen seltsam ist, was Kursanerkennungen angeht. Besonders, weil halt auch die Zertifikate nicht ganz so ideal ausgestellt waren von koreanischer Seite. Die haben mir zum Beispiel Zertifikate auf Koreanisch mitgeteilt, die kann ich ja schlecht jemandem von meinem Sprachbüro geben, die kein Koreanisch sprechen, sehr eindeutig. Und deswegen, ja, das war sehr umständlich in der Hinsicht. Aber ich sag mal so, von der Fakultät her war es super einfach. Also ich musste auch zwischenzeitlich Kurse wechseln, weil ich nicht in alle reingekommen bin, die mich im, weil, also im ersten Semester hatte ich relativ Glück, aber im zweiten Semester ist da viel schiefgelaufen bei mir, auch von meiner koreanischen Uni her. Und genau, deswegen musste ich da einfach viel ändern, wo ja eigentlich immer gesagt wird, ja, das Learning Agreement ist in Stein gemeißelt quasi und ist es im Endeffekt nicht. Also da kann man, wenn man das abspricht, kann man da super viel ändern im Endeffekt. Es hängt halt alles davon ab und man ist halt trotzdem am Ende dieser Kommission unterworfen, die nochmal prüft, ob das alles so korrekt vonstatten geht. Aber meistens orientieren die sich schon daran, ob man es geschafft hat, den Studienkoordinator dazu zu kriegen, sein Learning Agreement zu unterschreiben. Wenn diese Unterschrift drunter ist, dann meckern die meistens überhaupt nicht mehr und unterzeichnen das ein.
Ja, ich glaube, von meiner Erfahrung mit anderen Leuten und Freunden und so, die haben auch im Learning Agreement noch Sachen geändert. Deshalb ist da, glaube ich, schon die Möglichkeit, auch noch was zu ändern. Gut, um dann nochmal auf eure Erfahrung jetzt zurückzukommen im Ausland. Wie habt ihr euch denn gefühlt, als ihr dort angekommen seid? Also wie war so die erste Zeit?
Also ich glaube, ehrlich gesagt, bei mir, ich war einfach nur mega beeindruckt, weil also die Bilkent ist in Ankara und der Flughafen von Ankara ist aber ultra weit draußen und es hätte schon relativ viel, ich weiß nicht, also ich glaube Deutschland ist so ein Land, wo so öffentlicher Nahverkehr schon relativ gut funktioniert, auch so irgendwie so Anbindung an Flughäfen oder so. Und ich glaube, das ist in vielen anderen Ländern nicht unbedingt der Fall. Und Ankara wäre auch eigentlich so gewesen. Also es gäbe so einen riesen Shuttle irgendwie. Oder ich hätte halt Taxi nehmen können. Ne? Aber das ist auch, also das auch mit dem Shuttle, das habe ich mir jetzt zugetraut am Ende. Aber ich glaube, am Anfang hätte ich das gar nicht hinbekommen. Also wo man dann auch aussteigt und so. Und da war es einfach der krasse Service, dass irgendwie die Uni dann Geld in die Hand genommen hat und nochmal einen privaten Shuttle für diese zwei Anreisetage organisiert hat, wo man quasi direkt abgeholt wurde von den Buddies. Die sind gekommen, haben die alle eingesammelt und haben die halt direkt zur Uni gefahren. For free, also das hat nichts zusätzlich gekostet und es war sogar so, dass ursprünglich es hieß, dass Sonntag und Montag Anreisetag ist und dann dachte ich mir so, naja, dann nehme ich ja den Montag, weil da sind ja die Flüge günstiger, ist ja eigentlich ganz geil. Und dann hieß es so, ja nee, also die Anreisetage sind Samstag und Sonntag und ich war so, okay, wie komme ich denn jetzt an die Uni? Und das ist scheinbar ein paar passiert, weil die haben dann nochmal einen Extratag Shuttle-Service sozusagen organisiert. Und das fand ich einfach nur mega krass. Also da waren auch super viele Buddies, also es waren auch super viele internationale, also so Austauschstudierende. Ich glaube, wir waren so um die 100 gegen Ende oder über 100. Also es war, die Uni ist auch groß und dementsprechend es ist eine große Anzahl an Austauschstudierenden und ja, das war einfach irgendwie krass. Also die haben alles Mögliche von irgendwie gemeinsam fürs Visum, also das Visum beantragen, zu Programm irgendwie durch Ankara stapfen und so und immer irgendwie alles mit so Shuttle-Service, der nichts gekostet hat und irgendwie hier noch so ein paar Snacks oder so und da ist man dann zusammen essen gegangen. Also die haben sich schon wirklich super viel Mühe gegeben, dass man sich wohlgefühlt hat irgendwie, auch wenn es halt super chaotisch war. Also ich glaube schon alleine so dieses, dass sie halt so eine Woche vorher, dass auf einmal die Anreisetage anders waren. Ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen, dass da auch organisatorisch auch viel schiefgelaufen ist. Aber sie waren auf jeden Fall super bemüht, dass man sich wohlgefühlt hat. Also genau.
Voll schön, voll das schöne Willkommen so. Wie war das bei dir, Jule?
Also erstmal bin ich nach 14 Stunden gelandet. 14 Stunden mit FFP2-Maske hat mein Kreislauf nicht so mitgemacht, also ging es mir nicht so gut an sich. Ich hatte das Glück, ich habe auf dem Flieger jemanden kennengelernt, der mit mir an dieselbe Uni gegangen ist. Und war dann irgendwann so, ey, mir geht's richtig schlecht. Du musst mich hier jetzt bitte durchlotsen mit. Und das ist ein richtig guter Freund von mir geworden und wir sind auch immer noch in Kontakt und er hat mich wirklich durchgeschoben. Aber man muss auch sagen, es war Covid. Und die haben das so genial strukturiert. Also es war wirklich, solange du diese ganzen Dokumente hattest, die sie für die Einreise wollten, mit den Covid-Tests und was auch immer, und du wurdest aber so richtig von einem Stapfen zum nächsten durchgelotst, auch wie wir, dadurch, wir sind ja in Seoul gelandet, also besser gesagt, wir sind in Incheon gelandet, was nochmal außerhalb von Seoul ist. Und unsere Universität, also die Chungnam, die liegt in Daejeon, das ist so quasi in der Mitte des Landes, also musstest du auch erstmal dorthin noch kommen. Und wir hatten leider keinen Shuttle-Service. Also indirekt schon, aber wir haben halt dafür bezahlt und es waren so, erst wurden wir mit einem Bus zum Zug gebracht und dann wurden wir, also alle Ausländer, die gekommen sind und zur Quarantäne mussten, wurden in einen Zugabteil gepfercht. Quasi. Oh, wow. Und vorher auch mit Militärpersonal quasi überwacht und wurdest halt auf so einen abgeschirmten, das Abteil von diesem Gleis gepackt und dann in so ein abgeschirmtes Abteil auch nochmal rein von diesem Zug. Und dann wurdest du quasi am Bahnhof nochmal abgeholt, musstest alle deine Daten hinterlegen. Die waren teilweise in so Ganzkörperanzügen und all sowas. Und dann wurdest du in so einen Bus gepackt und dann wurdest du an deinen Quarantäneort gebracht. Und wir hatten das Glück, dass bei unserer Universität das Quarantäneheim quasi eins der Wohnheime war. Genau, und dann warst du erstmal 2 Wochen in Quarantäne. Also mein erstes Erlebnis war, dass ich mich in aller Ruhe an die Zeitverschiebung gewöhnen konnte, dass ich alle möglichen Covid-Tests machen musste. Also wir hatten halt 2 PCR-Tests, 14 Tage Quarantäne, wurden dort auch mehr oder weniger mit Essen versorgt. Also wir wurden schon gut mit Essen versorgt, aber das Essen war furchtbar. Also es war ein Erlebnis. Und das war so das Erste, was ich von meinem Wohnheim oder von meiner Universität gesehen habe, war dieses eine Zimmer im Erdgeschoss mit interessanten Fenstern, durch die, wenn du das schlau angestellt hast, hättest du da rauskommen können, aber das willst du, glaube ich, nicht, weil die auch wirklich Leute angerufen haben, wenn das GPS angezeigt hat, ja, sie sind außerhalb ihres Raums, wo sie sich nicht rausbegeben haben und solche Sachen. Und du wurdest halt richtig auch von den Kräften angerufen, du musst 2-mal am Tag deine Temperatur messen und mitteilen.
Wow.
Also warst halt wirklich 2 Wochen eingefärbt. Das war, ja, einige haben das genutzt, um Hausarbeiten zu schreiben. Wir haben also so 2 Wochen einfach in Isolation mit Hausarbeiten verbracht. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich alles gemacht habe. Vermutlich gar nicht so viel im Endeffekt. Zirkaden, also das Erste, was du gehört hast, war die Zirkaden, wie laut die sind.
Wow.
Also es ist auch, ich weiß nicht, ich glaube, die einzige Erfahrung mit Zirkaden, die ich so richtig vorher hatte, war Italien. Und es ist nur ungefähr 3-mal lauter als Italien gewesen. Es ist wirklich, wirklich laut. Es gibt auch so Videos, wo du richtig hörst, wie laut diese Teile sind. Und dann sitzen die ja wirklich im Sommer, wenn du im Sommer ankommst, sitzen die dann auch vor den Fenstern und alles. Und es ist wirklich, also das war so das Erste, was ich mitbekommen habe. Die Zeit und der Zeitunterschied und diese Zirkaden.
Wow.
Und halt Covid.
Schon nochmal krass. Das hört sich nach einer sehr krassen Erfahrung an. Ja, ist ja normalerweise auch nicht so der Normalfall, aber es ist ja so schon immer sehr spannend, wenn man in ein anderes Land geht. Also das ist ja dann nochmal ein krasseres Ding. Vielleicht, wenn ihr euch jetzt, bei dir ist es schon ein bisschen länger her, wenn ihr euch zurückerinnert, warum habt ihr euch denn jetzt für dieses Land, für diese Stadt entschieden?
Ja, also ich glaube, bei mir war das super pragmatisch und es hatte jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viel mit der Türkei selbst zu tun. Es tut mir ein bisschen leid, aber ich will ja auch ehrlich sein. Also ich glaube, bei mir war so das der größte Punkt, dass ich halt eigentlich nochmal Lust hatte, irgendwo hinzugehen, wo ich viel Englisch sprechen muss. Und das klingt jetzt so ein bisschen, ja, als wäre es nicht ganz passend, aber die Billkind gehört zu den Unis, wo zumindest offiziell alles auf Englisch stattfindet. Genau, also es hat auch bei mir geklappt. Also meine, wie sagt man, Dozenten, die haben alle sehr gutes Englisch gesprochen, aber ich habe auch ein paar andere Storys gehört aus den anderen Studiengängen, wo ich dann auch dachte so, genau. Ja, also es war so dieser Punkt Englisch und dann ehrlich gesagt, also wenn man Psychologie studiert, dann hat man irgendwie einfach auch nicht mehr so besonders viel Auswahl, was so Partnerunis betrifft. Ich glaube, es gibt so 4 oder 5. Ja, eine davon ist halt in Österreich und dann dachte ich mir so, naja, okay, also das ist ja jetzt nicht so sprachlich gesehen jetzt nicht so wahnsinnig unterschiedlich von dem, was ich ohnehin spreche. Und also dann gibt es noch eine in Spanien und da hätte ich dann halt Spanisch gebraucht und so gut kann ich halt kein Spanisch. Und deswegen blieben eigentlich also so was ich mich erinnere, nur noch Finnland und die Türkei übrig. Und mir war aber auch schon klar, weil Finnland in Skandinavien liegt, dass der Andrang da unheimlich groß sein wird. Und dass ich mich deswegen da gar nicht erst bewerben brauche, weil ja meine Noten jetzt dann auch nicht so gut waren. Also sie waren gut genug, dass ich über der Empfehlung von Erasmus gelegen habe. Und ich dachte mir einfach, Türkei ist leider, glaube ich, jetzt nicht eins der Länder, die so wahnsinnig beliebt sind. Was ich aber auch schade finde, weil ehrlich gesagt finde ich das super spannend. Also ich komme gebürtig aus Berlin. Das heißt, das ist ja auch eine der Städte, wo wirklich ein sehr hoher Anteil an Deutsch-Türken liegt. Und irgendwie, also ja, man kennt ja die Geschichte halt aus dem Blickwinkel so ein bisschen aus Deutschland. Aber ich fand es irgendwie dann auch spannend, nochmal mit TürkInnen darüber zu sprechen. Auch wie sie Deutschland wahrnehmen, wie sie die Historie wahrnehmen und so. Genau, und das waren eigentlich im Prinzip so die Beweggründe, warum ich dann an die Billkind gegangen bin. Weil ich auch einfach, also tendenziell gehöre ich aber auch so zu den Menschen, wenn es irgendwas gibt, wo so ganz viele hinwollen, dann bin ich tendenziell eher so, ja, lass mal nicht machen.
Da kann ich relate.
genau, deswegen Billkind.
Okay. Ja, hört sich am Ende aber so an, als hättest du dann trotzdem für dich die richtige Entscheidung getroffen, so.
Auf jeden Fall. Also ich fand es mega gut irgendwie. Also es ist nicht so, dass ich so das Gefühl habe, ich habe jetzt diese eine bestimmte Sache gelernt oder das und das kann ich jetzt richtig gut oder so. Aber irgendwie so dieser Blickwinkel, auch weil ich das super spannend fand, dass viele internationalen Studierende, die nicht für einen Austausch da sind, sondern einfach die aus dem Ausland dorthin gekommen sind, um dort den gesamten Studiengang zu machen, da kamen richtig viele aus Pakistan. Und das alleine fand ich schon super spannend. Also damit habe ich gar nicht gerechnet. Genau, also sowas einfach, das fand ich so, ja, einfach unheimlich spannend und mega gut. Also ich kann es nur empfehlen.
Sehr cool. Was ist mit Südkorea?
Also ich glaube, das ist so ein bisschen Gegenteil. Südkorea ist, glaube ich, eins der Länder, wo jetzt alle gerade hinwollen. Und das war auch schon vor ein paar Jahren so. Warum? Also ja, ich interessiere mich für die südkoreanische Kultur, ist, glaube ich, so die beste Umschreibung. Was eine Umschreibung dafür ist, dass ich gerne K-Pop höre und K-Drama anschaue. aber koreanische Kultur klingt besser. Das wirkt auch bei Koreanern tatsächlich besser. Genau, und das war eigentlich einer so der Beweggründe und ich wollte auch einfach die Möglichkeit des Studiums nutzen, einfach mal richtig wegzukommen. Ich war vorher quasi nur in Europa unterwegs, auch mit meinen Eltern. Wir sind immer an denselben Ort im Sommerurlaub gefahren, so nach dem Motto. Und deswegen wollte ich einfach diese Möglichkeit fassen, nach Korea zu kommen, wenn ich schon die Möglichkeit habe in diesem Sinne. Und deswegen war es bei mir weniger darauf begrenzt, was mein Studiengang angeboten hat, so als Partner in Partnerstudiengängen oder Partneruniversitäten, weil da hätte ich durchaus Auswahl gehabt. Sondern bei mir war es eher, ich will nach Korea und da hat die Universität Erfurt halt einfach nur die zwei Partnerhochschulen. Das ist einmal die Yonsei und einmal, also die Yonsei University in Seoul und die Chungnam National University in Daejeon. Genau, ich habe mich auf beide beworben, weil man ja so zwei Wünsche angeben kann in diesem Formular. Und ich kann im Endeffekt gar nicht mehr sagen, was mein erster und was mein zweiter Wunsch war, weil ich einfach so oft hin und her gewechselt habe, weil ich auch so ein bisschen pragmatisch gedacht habe, wo sind meine Chancen am besten, dass ich angenommen werde? Wo bewerben sich vielleicht am meisten Leute auch? Und ich glaube, im Endeffekt war tatsächlich die Chungnam mein Erstwunsch, weil es auch außerhalb von Seoul ist und ich auch wirklich die Kultur kennenlernen wollte und die Menschen kennenlernen wollte. Und ich hatte auch so die Vorstellung, wenn ich so ein bisschen nicht in einer großen Stadt bin, wo so viel Englisch gesprochen wird, kann ich auch besser Koreanisch lernen. Und das hat sich auch durchaus bewährt, weil, also Daejeon wird als No-Gem-City bezeichnet und das ist quasi so dieser koreanische Slang für dafür, dass es nichts Touristisches gibt, dass sie nicht so witzig ist, dass es nicht so interessant dort ist. Und es ist auch mehr so eine Wissenschaftsstadt. Es ist einfach nicht so touristisch und dadurch musste man auch mehr Koreanisch sprechen und ich habe einfach, finde ich, einen viel besseren Einblick bekommen. Dadurch, dass ich auch in der Mitte des Landes war, hatte ich viel einfachere Wege, um irgendwo hinzukommen und bin nicht so in diesem Seoul-Umkreis gefangen gewesen, wie das bei ganz vielen vorgekommen ist, die nur Seoul und dann halt die anderen bekannten Sachen gesehen haben, sondern hat man auch viel mehr unbekanntere Sachen gesehen. Und ein Vorteil der Chungnam war auch, dass man mit dem einfachen B2-Zertifikat des Sprachenzentrums sich bewerben konnte, während man bei der Yonsei wirklich einen IELTS oder einen TOEFL-Test gebraucht hat. Und die Yonsei ist vermutlich in ihrer englischen Organisation besser, aus dem Grund, sie gehört zu den sogenannten Sky Universities. Und das sind so die drei prestigereichsten Privatuniversitäten, die Korea zu bieten hat. Die sind eigentlich alle in Seoul. Und genau, dadurch sind die auch einfach mehr auf internationale Studierende ausgelegt. Die sind vielleicht ein bisschen besser, was ihre englische Kommunikation angeht und sowas. Aber was ich habe auch Horrorgeschichten von ihren Wohnheimen gehört. Was die Organisation der Wohnheime angeht, zum Beispiel ist es in Korea so gang und gäbe, dass die Wohnheime quasi Öffnungszeiten haben. Die haben also Sperrzeiten, wo du nicht mehr ins Wohnheim rein kannst oder, also kannst halt raus, wenn so eine Emergency Situation ist, aber du kannst halt nicht einfach so noch in dein Zimmer rein, wenn es halt, keine Ahnung, 23 Uhr nachts ist. Und das ist halt in Chungnam nicht so, da war es ein bisschen, in der Hinsicht ein bisschen entspannter. Genau, aber es war einfach, Chungnam war im Endeffekt die beste Wahl und ich wollte unbedingt nach Korea und deswegen ist es dieses Land geworden.
Hört sich nach der richtigen Wahl an, auch das mit den Wohnheimen, wo man dann nach einer gewissen Zeit nicht mehr rein und raus kann, hört sich nach so einer ganz großen Horrorgeschichte an.
Ja, die Horrorgeschichte ist vor allem, dass die Gerüchteweise ist es in der Chungnam nicht so, weil irgendjemand quasi erfroren ist mal nachts im Winter, weil er halt nicht ins Wohnheim reingekommen ist.
Oh shit.
Und das ist gerüchteweise der Grund, warum das abgeschafft wurde.
Damn.
Aber es ist zum Beispiel immer noch streng in der Hinsicht. Wenn du nicht verheiratet bist, dürfen Frauen und Männer nicht zusammen im gleichen Wohnheim sein. Also die sind sehr streng getrennt. Auch nicht nach, wie nennt man das? Nach
Stockwerken?
Stockwerken. Also es gibt es manchmal ja auch, dass es nur nach Stockwerken getrennt ist, aber es ist wirklich nach Häusern getrennt. Und es ist aber zum Beispiel auch so, wenn du weibliche Freunde, also bei mir in meinem Fall halt weibliche Freunde in einem anderen Haus hast, kannst du dich auch nicht gegenseitig besuchen, egal ob man gegenseitig weiblich ist oder nicht. Weil du Strafpunkte sammeln kannst dafür und wenn du eine gewisse Anzahl an Strafpunkten hast und die nicht zeitig genug wieder abbaust, was du auch kannst, dann wirst du aus dem Wohnheim ausgewiesen.
Gott.
Also an der Wilken, da gibt es theoretisch auch Geschlechtertrennung. Aber das ist jetzt mittlerweile neu, dass sie schon auch im selben Gebäude sind. Und dann ist das quasi so, auf der einen Seite des Gebäudes sind halt dann die Jungs und auf der anderen Seite die Mädels und so. Was dann halt so das zur Folge hat, dass dann so die Treppenhäuser, also in den Treppenhäusern gab es dann auch nochmal auf jeder Ebene sozusagen so ein paar Tische und Stühle, damit du dort auch noch lernen kannst. Und das war so das Einzige, was du noch so ein bisschen auch als Fläche hattest, um einfach mal so ein bisschen, also wenn du einfach mit deinen Freunden abhängen wolltest sozusagen. Es gab noch auf jedem zweiten Floor, gab es dann noch so Gemeinschaftsküchen. Aber das waren halt, wie gesagt, die einzigen Bereiche, wo du dann auch so einfach ganz normal abhängen konntest und das hatte halt dann zur Folge, dass die ganzen Pärchen auf den Treppen immer so mega so mega immer so in den Armen hing und irgendwie so, also so krass ihre Zuneigung ausgedrückt haben. Und das hat mich ja voll gefreut für die, dass sie dann halt auch jemanden gefunden haben und so. Aber es ist einfach, wenn es tagtäglich, du kommst raus. Und also gut, tagsüber jetzt, morgens dann nicht so, aber du kommst halt dann zurück und du hattest selbst dann irgendwie halt einen irgendwie anstrengenden Tag und dann musst du halt durch die ganzen Pärchen immer durchlaufen oder du versuchst halt gerade dich zu konzentrieren oder so und dann sitzt dir gegenüber irgendwie halt so ein Pärchen, die dann irgendwie so mega am Kuscheln sind. Dann denkst du dir auch so, oh, ich würde denen halt voll gerne sagen, ja, nehmt euch ein Zimmer, aber kannst du ja nicht, weil die haben ja kein Zimmer. Also deswegen ist es, ich kann es verstehen, aber gleichzeitig ist es halt auch sehr anstrengend, ehrlich gesagt. Ja.
Wohnheimkultur.
Du sagst, ihr hattet so Chill-Out-Areas in euren Wohnheimen. Die hatten wir theoretisch auch, aber die war dann halt nur für die Leute aus diesem Wohnheim. Also wenn du keine Freunde in diesem Wohnheim hattest, konntest du da auch nichts machen und hat dir halt auch überhaupt nichts gebracht. Und es ist so witzig, wie du von diesen Pärchen auf den Treppen erzählst. Und ich muss dran denken, also in Korea hast du halt auch, wenn du im Wohnheim wohnst oder wenn du Student bist, hast du nicht die Möglichkeit, quasi Zweisamkeit in dieser Art und Weise auszuleben. Und halt auch an sich, wenn die meisten halt, die ein bisschen jünger sind oder so im jüngeren Arbeitsalter, ja, die wohnen halt oft auch noch bei ihren Eltern oder so und können jetzt auch nicht ihre Partner nach Hause enden. Und deswegen gibt es da eine ganz andere Kultur. Und ich glaube, Emma weiß schon, worauf ich hinaus will. Also es gibt eine unglaubliche Boom-Industrie von sogenannten Love-Hotels und sowas. Also und da kannst du durchaus den Pärchen dort, kannst du in Korea sagen, nehmt euch ein Zimmer, weil sie in diese Hotels gehen würden. Und also es ist schon, ja.
Ja, das ist
dadurch
in Japan
waren sie
dasselbe.
Sie waren halt zurückhaltender in den Wohnheimbereichen in dem Sinne, weil sie halt einfach, sie hatten ihre Räume, wo sie sich zurückziehen konnten, die waren halt aber nicht in den Wohnheimen.
Aber okay, um nochmal auf die Uni zurückzukommen und den Alltag dort. Wie würdet ihr denn jetzt sagen, dass sich der Alltag hier in Deutschland unterscheidet von dem, wie Uni dort in den jeweiligen Ländern so abläuft?
Also ich persönlich fand, dass der Alltag an der Uni, also zumindest an der, nee, ich glaube, das ist schon allgemein, also in der Türkei, was ich so mitbekommen habe, das ist irgendwie viel, es fühlt sich verschulter an. Also ich glaube, das ist halt eigentlich ein sehr amerikanisches Modell von Studieren, wo quasi, also wir haben ja quasi Seminare und Vorlesungen und dann kommt die Prüfung halt am Ende des Semesters. So. Und das amerikanische Modell ist halt sehr viel irgendwie, du hast eigentlich Abgaben die ganze Zeit. Also du musst ständig irgendwelche Quizzes irgendwie beantworten oder du hast dann irgendwelche anderen Abgaben oder Texte müssen diskutiert werden oder. Und du hast auch zwei Klausuren, also du hast ein Midterm und ein Final Exam. Genau, das heißt, du bist eigentlich konstant am Lernen, was auch seine Vorteile hat, weil du dann einfach nicht so mega abhängig davon bist, was halt am Ende passiert. Aber irgendwie, also ich habe so das Gefühl, ich nehme so das Studieren in Deutschland mehr so wahr wie, okay, wir sind ja alle irgendwie jetzt erwachsen und ihr habt euch halt dazu entschlossen, jetzt an die Uni zu kommen. Wir sagen euch, was ihr halt machen müsst und entweder ihr macht es oder ihr macht es nicht und das ist mir eigentlich ziemlich, also so den Dozierenden, das ist eigentlich ziemlich egal, ob du das jetzt halt wirklich alles so machst, ob du die Texte jetzt wirklich liest. Dementsprechend ist halt eventuell deine Note nicht gut und an der Bilkent oder ich glaube auch in der Türkei schon allgemein, das ist halt sehr, ist es denen schon wichtig eigentlich, dass du das alles so machst, damit du, also damit auch die Chance verringert ist, dass du durchfällst. Aber dadurch ist halt auch immer, ja, die Dozierenden sind da halt so hinterher die ganze Zeit und kontrollieren, also ob du das jetzt auch wirklich alles gemacht hast. Und das löst schon halt auch ein bisschen Stress aus. Also ich meine, als Auslandsstudierende ist es, glaube ich, schon auch nochmal nicht ganz so streng, also weil ich habe schon auch das Gefühl gehabt, dass die einen dann so ein bisschen netter bewerten. Aber ja, also ich meine, es ist halt deine eigene Entscheidung. Ich habe viele, vor allem so, die über Erasmus dorthin gekommen sind, dem war es halt wichtig, dass sie bestehen, so, und die brauchten halt die Note nicht unbedingt. Und dann ist es ja sowieso auch egal. Aber also ich glaube, die türkischen Studierenden, die haben schon wirklich unheimlich viel Druck, weil wenn du halt auch ein Stipendium bekommst, weil die Bilkent ist eine Privatuni, das heißt, die zahlen auch wirklich unheimlich viel Geld. Dadurch ist halt super viel mehr Druck. Das ist quasi bei uns, glaube ich, nicht so. Also hier ist es, habe ich so das Gefühl, es ist den Leuten eigentlich auch ziemlich egal, ob du jetzt einen Kurs mit 4.0 bestehst oder einer 3.7 oder halt einer 1.0. Das ist halt, musst du selbst für dich entscheiden, wie du studieren möchtest.
Ja, auch wie lange du halt im Endeffekt dafür brauchst. Also die meisten sind ja jetzt nicht so hinterher, dass du wirklich in der Regelstudienzeit fertig werden musst, sondern das ist halt ein bisschen entspannter, was das angeht. Ich würde sagen, in Korea ist es ähnlich, aber durchaus noch ein bisschen anders. Also erstens, die Chungnam ist eine staatliche Schule. Damit ist es noch mal ein bisschen entspannter, zum Beispiel als an Privatschulen. Aber Korea an sich ist unglaublich kompetitiv, was Bildung angeht. Mm. Und es ist unglaubliches Leistungsprinzip und es ist wirklich anstrengend, was das angeht. Also in dem Sinne hat man auch als Internationale natürlich ein bisschen Entspannung in dem Sinne. Aber es ist schon, es ist sehr anders und es ist wie gesagt auch nach amerikanischem Prinzip. Das heißt, es gab auch alle möglichen Midterms, alle möglichen Abgaben. Die wurden aber zum Beispiel am Anfang, wenn du die Kurse gesehen hast, in die du dich einschreiben konntest, also im Vorlesungsverzeichnis, da wird geschrieben meistens, was dieser Kurs beinhaltet. Also und wie viel Prozent auf welchen Part des, deiner Leistung quasi entgehen. Also wusstest du Bescheid? Ich muss sagen, Midterms, klar war das anstrengend, aber ich fand es ganz gut, dass du nicht alles ans Ende des Semesters schieben kannst, sondern halt quasi diesen schon quasi so ein bisschen früher hast und du hast halt nicht diesen ganzen Stress nur auf diese Klausur oder auf die Hausarbeit geschoben, sondern du hast es halt ein bisschen verteilter und es hang, deine Note hang nicht nur an einem Faden, sondern an mehreren und dadurch hat sich dieser Druck ein bisschen verbessert. Aber man muss halt auch sagen, als Internationale nimmst du es ganz anders wahr. Du kommst auch mit einer ganz anderen Grundvorstellung rein. Also ich weiß nicht, wie bei Svenja, vermutlich auch dadurch, dass sie Bachelor war, vermutlich auch nochmal ein bisschen hilfreich davon, dass du schon im Master warst und halt niedrigere Kurse belegt hast.
Ja, ich habe schon das Gefühl gehabt, also teilweise, dass also die waren jetzt nicht weniger anspruchsvoll, aber ich hatte das Gefühl, ich kann mich ein bisschen besser einschätzen und was halt auch gefragt wird irgendwie so ein bisschen. Also ich habe so das Gefühl, aber das war vielleicht auch ein bisschen zum Nachteil, ehrlich gesagt, weil ich das Gefühl hatte, also viele andere, die halt dann im Bachelor auch dorthin gekommen sind, die waren dann irgendwie mehr so auf Party und irgendwie, ja, lass mal irgendwie, keine Ahnung, die Zeit genießen sozusagen. Und ich persönlich nehme schon Studieren relativ ernst. Und ich glaube, dadurch hatte ich dann auch die eine oder andere Gelegenheit verpasst, irgendwie mit den Leuten so wirklich zu connecten, weil ich ja auch einfach nicht mehr im selben Alter war. Und ich glaube, wo ich es am meisten ehrlich gesagt gemerkt hatte, den Unterschied, also so den Altersunterschied war, dass ich einen Kurs hatte, der war wirklich eigentlich auf, also der hat nur auf Diskussionen basiert. So, der wollte halt wirklich einfach die Seminare nutzen, dass du da wirklich diskutierst und das haben die meisten sich nicht getraut. Also die haben einmal was gesagt und dann hat der Dozent was erwidert und dann war das vorbei. So, und ich war so, naja, aber Diskussion heißt ja auch, dass ich ja da auch schon nochmal nachhaken kann oder dass ich, also ich habe dann schon auch nochmal, wenn ich das Gefühl hatte, dass ich missverstanden wurde oder so, dass ich dann halt nochmal was erwähnt habe oder so. Also, und ich glaube, das kam schon auch viel einfach damit, dass ich eine andere Einstellung, nicht so dieses Hierarchische hatte. Ich hatte so das Gefühl, dass auch in der Türkei, dass es sehr, also so die Dozierenden stehen so über dir und die sagen, was richtig und was falsch ist. Und ich habe so das Gefühl, dass es hier, zumindest in den Kursen, die ich bisher hatte, also ja, ich hatte da auch schon viele Gespräche mit Freunden hier in Deutschland und die haben das nicht unbedingt bestätigt, aber meine Erfahrung ist so ein bisschen, dass es sich anfühlt, dass man als studierende Person auch immer noch ein bisschen mehr mitreden kann irgendwie so und das ist in der Türkei irgendwie nicht so richtig der Fall gewesen. Und das war so schade, weil ich glaube, der Dozent wollte das eigentlich ganz gerne. Und da hat es dann irgendwie nicht so richtig geklappt, weil sich die Leute da nicht getraut haben.
Ja, also ich glaube, das Trauen ist so eine Sache. Also in Korea ist Hierarchie überall. Altershierarchie und ja, auch Berufshierarchie, das ist unglaublich. Also es hängt dann nicht nur damit zusammen, dass die Leute zu schüchtern sind, sondern weil es einfach auch quasi ihnen so eingetrichtert würde. Und es ist, damit hängt es auch viel von, ja, von den Dozenten ab. Und es ist eigentlich stärker Frontalunterricht in der Hinsicht. Es ist eigentlich mehr oder weniger nur Vorlesungen, die du machen kannst, und der Rest hängt von Dozenten ab. Also ich hatte eine Dozentin, die war richtig cool, und die hat aber von vornherein auch gesagt, sie legt Wert darauf, dass Diskussionen so ein bisschen nicht unbedingt aufkommen muss, aber dass halt jeder seine freie Meinung sagen kann. Sie hat natürlich auch sehr eindeutig ihre Meinung gesagt und hat damit aber auch erwartet, dass jemand auch andere Meinung sagen kann. Und halt, sie war eigentlich so die Einzige, die wirklich diese Hierarchie so ein bisschen versucht hat zu durchbrechen, was aber halt bei ihren Kursen auch davon lebt, dass sie vor allem internationale Leute drin hat, die halt wissen, dass sie Hierarchie brechen dürfen, während bei den Koreanern schon sehr, sehr viel auch nicht so in der Hinsicht ist. Und vielleicht ist auch so wichtig zu sagen, was diesen Uni-Alltag angeht, die nehmen Studieren unglaublich ernst. Einfach auch durch diesen Leistungs- und Bildungsdruck, den sie einfach haben, den familiären Druck, der bei vielen dahinter steht, dass sie auch viel Studiengebühren teilweise bezahlen, auch bei einer öffentlichen Schule. Und es ist auch wirklich so, es ist ganz anders. Die Bibliotheken haben dort 24/7 quasi offen. In den Bibliotheken kannst du essen, und die Bibliotheken stehen zum größten Teil auch dafür da, dass du dort lernen kannst. Also der wirklich, sie haben teilweise riesen Bibliotheken, wo nur ein oder zwei Geschosse wirklich mit Büchern gefüllt sind, weil eigentlich der meiste Platz dafür drauf geht, dass du einen Tisch hast, dass du Steckdosen hast und die Leute da mit ihren Laptops oder ihren Büchern oder sonst was sitzen und lernen. Und darauf sind die Bibliotheken dort die Uni-Bibliotheken zum größten Teil ausgerichtet, dass sie einfach als Lern- und Studienorte gelten. Dann haben die da drinne kleine Lebensmittelgeschäfte und Cafés, teilweise auch so kleine Restaurants oder sowas, dass die Leute wirklich 24/7 quasi in dieser Bibliothek sitzen können und lernen können. Und es ist auch wirklich, es gibt genug Leute, die ich kannte, die wirklich 6 Uhr morgens in diese Bibliothek gepilgert sind, erstmal gelernt haben, dann zu ihren Kursen gegangen sind, wieder zurück in die Bibliothek gegangen sind, weiter gelernt haben. Und das bis, keine Ahnung, 8 Uhr abends, 10 Uhr abends. Und es war einfach extrem. Und ich hatte aber auch bei einigen Sachen das Gefühl, dass es einfach kein effektives Lernen war. Was du schon meintest mit, du kanntest dich selber besser, was du lernen musst quasi und wie du lernen musst. Und ich habe bei ihnen einfach das Gefühl, dass viel einfach sehr, sehr uneffektives Lernen ist, dass viel auch auf auswendig Lernen gedacht ist. Und das ist auch so ein Unterschied zu dem Lernen, was in Deutschland halt herrscht, dass viel, also versucht wird, dass du quasi hast du vielleicht beim Studium Parts, die du auswendig lernen musst, klar. Aber es gibt halt auch viel, wo es einfach um Anwendung geht, darum, dass du selber nachdenkst,
ja,
dass genau. Du Diskussionen führen kannst. Und es ist halt dort durch diesen Frontalunterricht und einfach auch durch diesen Einschlag, den sie haben, ist halt viel mehr so, dass du auswendig lernst oder dass du es nur ablernst und solche Sachen. Und dadurch ist einfach auch dieser Unterschied nochmal ganz anders. Und auch noch so ein Unterschied, die Kurse, die du belegst, dadurch sind ungefähr doppelt so groß vom Umfang wie jetzt Kurse in Erfurt. Das heißt, du hattest sie auch meistens zweimal in der Woche.
Ah ja, genau, das
und
stimmt.
Und nicht nur einmal 1,5 Stunden oder 2 Stunden, je nach Dozent, sondern du hattest sie wirklich zweimal in der Woche. Und damit ist auch nochmal, musst du noch mehr aufpassen, dass die Kurse nicht miteinander kollidieren und dass das alles passt.
Genau, stimmt, das war in der Türkei auch so. Und auch tendenziell so ein bisschen so eher auf zack, zack, wiedergeben und so dieses. Ich habe auch das Gefühl, es gibt schon auch viele Kurse in, zumindest dann auch im Master, wo die Prüfungsleistung nicht mehr unbedingt eine Klausur ist, sondern auch tendenziell irgendwie so Hausarbeiten oder Präsentationen oder so. Also immer irgendwie mit so dem Gedanken, okay, die Studierenden müssen selbst sich jetzt mit diesem Lernstoff auseinandersetzen und irgendwie ihre eigenen Gedanken dazu äußern.
Ja.
Und man übergibt es denen so ein bisschen.
Du meinst hier in Deutschland?
Genau, und das ist halt, nee, also ich hatte zumindest keine einzige Präsentation oder so. Es gab schon auch Assignments, die, also so wie so Hausarbeiten, die man abgeben musste. Aber das war irgendwie, ja, es hat sich nicht so sehr, also es hat sich schon auch mehr so nach einfach Wiedergeben des Lernstoffes angefühlt. Und ich habe so das Gefühl, dass in Deutschland schon auch der also der Hauptfokus liegt natürlich darauf, auf der Vermittlung des Stoffes, aber dass es irgendwie auch immer so darum geht, dass es auch noch andere Kompetenzen gibt, die irgendwie mitvermittelt werden sollen, wie Gruppenarbeiten zum Beispiel. Also das habe ich auch von einer Studierenden gehört aus, ich glaube, sie kam eigentlich auch aus Korea oder so, dass sie auch meinte, das kommt einfach in Korea nicht so häufig vor, dass man in der Gruppe zusammenarbeiten muss. Und dann können die das einfach auch nicht so besonders gut. Und ich habe so das Gefühl, das ist ja schon etwas, das wird hier viel in der Schule gemacht, aber auch in der Uni. Also so, das lässt einen ja nicht los, ob man es jetzt will oder nicht. Also hat ja auch viele negative Punkte. Aber genau, also so.
Ja, es ist schon sehr, sehr viel verschulter, wie ihr sagt, auch wenn ich mit anderen Austauschstudierenden gesprochen habe, als auch die von irgendwo anders hierher gekommen sind, dann sind ganz viele so, oh mein Gott, wow, wir haben so viel Freizeit, du hast Kurse und eigentlich ist es den Leuten egal, ob du hingehst. Alle waren so richtig hin und weg, auch wenn es nur um so Italien oder so geht.
Aber Moment, mir ist noch ein Punkt eingefallen tatsächlich, was auch noch so ein bisschen anders ist. In Deutschland wird ja quasi, wenn du eine Lernleistung abgibst, wird quasi Punktesystem vergeben und je nachdem, wie viele Punkte du erreichst, kriegst du deine Note.
Ah, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst.
Grading on a curve nennt sich das in Korea. Tatsächlich, damit deine Leistung hängt quasi nicht von dir selber ab, sondern deine Leistung hängt auch davon ab, wie gut deine Kommilitonen sind. Oder wie schlecht deine Kommilitonen sind in dem Fall.
Ja, wie gut die beste Person war, die bekommt dann quasi sozusagen
Oder die besten 5%.
Genau, die 100% oder so. Oder die also genau. Und gemessen davon wird dann gesagt, so okay, also die haben jetzt dann die 1,0 sozusagen. Und wer dann halt 10% schlechter war als die, bekommt dann halt eine 1,3 oder 1,7 oder so. Ja. Und so bekommst du dann deine Note. Und nicht, das heißt, du hast halt das Problem, wenn alle scheiße waren, aber es gab diesen einen Ausreißer, der aus irgendeinem Grund richtig gut war, sind halt alle richtig am Arsch. Ich habe halt auch gehört, also das ist halt aus Indien dann, dass das dann schon so ein bisschen, man hilft sich untereinander, aber dass dann halt schon auch sowas passiert wie so ganz wichtige Notizen, die gibt man dann halt nicht seinen Kommilitonen, damit du so diesen einen Vorteil hast.
Oh mein Gott.
Also es ist so, das kann halt sehr extrem sein. Das muss jetzt auch nicht immer so sein, aber und ich glaube, dass das halt, also das kommt kaum vor in Deutschland. Das ist halt einfach, also du.
Also du störst Jura.
Ja.
Ja. Aber weil du davor gesagt hast, das mit den Partys und Freunde finden, wie war das denn grundsätzlich so, Leute kennenzulernen? Also man hört ja meistens so, dass wenn man im Austausch ist, da sind viele Leute, die von überall herkommen, da lernt man relativ schnell Leute kennen. Wie war denn das jetzt in eurer Erfahrung und wie war es vielleicht damit auch, Leute aus dem Land kennenzulernen, also Leute, die regulär an dieser Uni studieren?
Ich glaube, ja, wie gesagt, bei mir war das nochmal so ein bisschen so ein speziellerer Fall. Ich glaube, wenn man gerade in so einem Land vor allem ist, wo viel Erasmus-Studierende sind, die haben halt so ein bisschen den Ruf weg, dass die halt eigentlich eher hinkommen, um halt Geld dafür zu bekommen, dass sie reisen und offiziell studieren sie halt noch irgendwas nebenbei, aber so, dass sie jetzt nicht fürs Studium selbst kommen, so. Und das war schon auch teilweise der Fall bei mir, also ich glaube, viele haben die Chance genutzt, was ich auch verstehen kann, wenn die dann aus Asien gekommen sind, dass die dann halt die Chance genutzt haben, Europa sich anzugucken, weil die waren ja noch nie so nah dran. Aber es gab halt viele, die haben schon auch einfach relativ viel Party gemacht und meine Erfahrung ist dann so ein bisschen, dass wenn man nur das Erasmus-Geld bekommt und keine eigenen Ersparnisse mitbringt, dann reicht das nicht. Also dann, obwohl an der Billkind sogar das Wohnheim aktuell zumindest noch for free ist.
Wirklich?
Ja, man zahlt dafür nichts. Also die sind so krass großzügig und aufgrund der Inflation dort ist das Leben schon auch, also wenn man den Euro mitbringt, dann ist das schon auch auf jeden Fall günstiger. Aber es war jetzt auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie die ganze Zeit essen gehen konnte oder so. Und da hatte ich dann schon das Gefühl, dass das so ein bisschen schwierig ist. Also weil die meisten schon eher für das Erlebnis hingegangen sind und nicht fürs Studium. Und was so die Locals betrifft, also meine Erfahrung ist, dass es schon immer wieder Leute gab, vor allem wenn man aus Deutschland kommt, also irgendwie türkische Studierende lieben Deutschland. Ich glaube, so das Image von Deutschland ist schon sehr positiv in der Türkei. Ich persönlich habe jetzt mit niemandem so krass den Kontakt gehabt, dass das jetzt noch gehalten hat, über den Austausch hinaus sozusagen.
Von türkischen Studierenden oder von allgemein Studierenden?
Von türkischen Studierenden vor allem. Aber selbst mit den anderen Internationals auch jetzt nicht so sehr. Aber wie gesagt, ich glaube, das war auch ein bisschen einfach, weil ich mit einer ganz anderen Agenda hingegangen bin als andere. Genau, ich glaube, wenn man da eher so ein bisschen entspannter das alles sieht und da jetzt nicht so, also ich stehe auch so kurz vorm Ende vom Studium und ich glaube, deswegen wollte ich dann auch einfach das fertig haben und dann ist gut. So, und hatte da jetzt nicht mehr, ja, genau. Und ich glaube, wenn man da so mit Anfang 20 hingeht und dann sind da andere Anfang, Mitte 20-Jährige, dann ist das, glaube ich, eine super Zeit, die man da haben kann. Ja, ich glaube, das ist so meine Erfahrung.
Ich glaube, in Korea ist es im Endeffekt auch so ein bisschen so. Also es kommt halt ein bisschen drauf an, mit welchem Mindset man halt richtig reingeht. Also es gibt natürlich auch welche, die einfach nur partywütig waren und da die ganze Zeit hin sind, oder die Leute, die unglaubliche K-Pop-Fans sind und jetzt, wo es möglich ist, auf alle Konzerte gehen, die so irgendwie möglich waren. Ansonsten, glaube ich, ist einfach der große Unterschied gewesen von den Leuten, die auch Austauschstudierende in Korea waren, der gewesen zwischen denen, die für ein halbes Jahr gegangen sind und die für ein ganzes Jahr gegangen sind. Weil die für ein halbes Jahr gegangen sind, die sind quasi von Club zu Club gefallen und haben halt versucht, in kürzester Zeit alles zu machen, weil du halt auch nur 4 Monate oder so Zeit hast und es wirklich knapp ist. Während die anderen, die halt ein Jahr bleiben, die können sich das auch nochmal ein bisschen aufsparen. Die meisten davon haben auch eher, die wollen wirklich das Land kennenlernen oder die wollen wirklich das Studium dort machen und so weiter und so fort. Und konzentrieren sich halt dementsprechend auch mehr noch auf das Studium und sind halt auch nicht so partywütig und sind halt nicht jedes Wochenende irgendwo hingereist. Und es ist auch, es waren zu dem Zeitpunkt, wo ich war, einfach, es war eine begrenzte Anzahl an Leuten auch da, die du kennenlernen konntest. Also das waren zum größten Teil wirklich auch Europäer. Ob das jetzt zum Franzosen waren oder ob das Deutsche waren, es waren wirklich viele Deutsche, die da waren, weil diese Kooperation einfach sehr, sehr gut während Covid auch bestanden haben. Und dadurch hast du auch viele einfach auch Europäer kennengelernt, oder ich hatte auch ein paar US-amerikanische Freunde. Aber es war halt viel schon in eine Richtung, weil auch, ich sag mal, es gab vier Kategorien an Studierenden, die an der Chungnam damals bei mir waren, und die haben sich mehr oder weniger nicht so extrem vermischt. Das eine waren halt die Koreaner und Koreanerinnen, die wirklich dort einfach nur studiert haben. Dann, was du auch schon erwähnt hast, die einfachen Internationals, die da sind, um ihr gesamtes Studium in diesem Land zu verbringen, die teilweise fast noch größeren Druck, was das Studium angeht, hatten als die Koreaner, einfach weil die ja mit dem Geld noch extremer handhaben mussten als jetzt Koreaner zum Beispiel. Dann gibt es die Leute, die auf dem offiziellen Regierungsstipendium dort sind. Das ist das GKS, das ist nochmal was anderes. Die haben auch noch mehr Druck auf ihren Schultern, weil sie halt auch durch dieses Regierungsstipendium haben sie halt gewisse Vorgaben, die sie erfüllen müssen. Leute, die Internationals sind, also die dort Vollzeit studieren an sich ohne diese Regierungsstipendium, die kommen meistens aus Regionen wie der Mongolei, Kasachstan, Usbekistan, Tadschikistan heißt das, glaube ich, das andere Land. Genau, und dieses halt einfach, dieses Mindset ist komplett anders und es ist ziemlich schwer teilweise sich zu vermischen, weil die einzige richtige Vermischung bei mir während meiner Zeit hat besonders auch durch Covid halt dadurch stattgefunden, dass du die Leute während dem Sprachkurs kennengelernt hast. Und da hing es dann auch sehr davon ab, also zum Beispiel die Chinesen, die wir im Sprachkurs hatten, die sind sehr mit den Chinesen halt zusammengeblieben, weil sie auch eine Sprache hatten und zum Beispiel und solche Sachen. Und Internationals und Koreaner konntest du zwar theoretisch in deinen normalen Kursen kennenlernen, das war aber durch Covid sehr, sehr eingeschränkt, weil wir hatten so Plexiglasscheiben um uns drum herum, jeder musste Maske tragen und du hast halt einfach nicht miteinander so agiert. Also deine beste Chance war, einen Koreaner zum Beispiel kennenzulernen, war deine beste Chance über die Buddy-Programme. Und da hing dann aber sehr viel davon ab, wie deine Koreaner auch drauf sind, weil viele sind sehr, sehr introvertiert, viele haben in ihrem Leben noch nicht so viel Englisch gesprochen wirklich, weil einfach auch im Schulsystem viel, viel mehr darauf gelegt ist, dass du es auswendig lernst, aber nicht, dass du in der Anwendung Englisch sprichst. Deswegen sind sie sehr self-conscious, was ihr Englisch angeht, weil sie auch einfach super schüchtern in der Hinsicht sind und nicht so richtig aus ihrer Schale rauskommen. Und also ich habe noch relativ gut Kontakt mit Leuten, mit denen ich halt auch befreundet war, einfach auch, weil ich habe einige, die sind wirklich meine allerbesten Freunde geworden. Darunter sind auch ein paar Deutsche, also das muss man zugeben. Es sind jetzt zwei Deutsche, wo wir jetzt sehr verteilt sind. Die eine kommt aus dem Süden, die andere kommt aus dem Norden. Ich bin in der Mitte. Von Koreanern her ist es ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Also ich habe schon noch einige, mit denen ich ganz gut befreundet sind, aber die eine zum Beispiel hat einen richtigen Schicksalsschlag jetzt bekommen und das ist nicht so einfach, mit ihr Kontakt zu haben. Der andere ist jetzt gerade im Militär und hat nur begrenzten Zugang zum Telefon. Und ansonsten halt mit meinem Buddy, der war sehr, 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 sehr schüchtern. Also ist jetzt so ein bisschen, also ich sag mal so, über Text ist er ein bisschen aufgeschlossener, als wenn man ihn im realen Leben trifft. Also es ist, also Koreaner, das war schon sehr, sehr schwer, sie kennenzulernen. Und einer der Gründe, würde ich auch sagen, war durchaus Covid, weil du nicht so gute Möglichkeiten hattest, jemanden kennenzulernen. Und es war auch so, du hattest so, besonders während Covid war das, dieser, war auch so eine Abneigung gegen Ausländer, weil sie dachten, dass die Ausländer Covid bringen. Und dadurch ist auch einfach so eine Zurückhaltung geblieben und die ist aber auch jetzt immer noch spürbar. Und wie ich auch schon meinte mit den Kursen, dass es halt darauf ankommt, wie westlich geprägt quasi die Lehrer sind, darin auch die Leute einzubeziehen. Damit steht und fällt auch quasi, wie viele Leute du in deinen Unikursen kennenlernen kannst, auch von anderen Nationen. Und das war halt bei mir leider sehr eingeschränkt, vor allem auch durch Covid.
Ja, verständlich. Eine meiner Taktiken, neue Menschen kennenzulernen, ist immer Essen dabei haben und dann einfach allen Menschen Essen anbieten. Dann hast du Freunde. Ich kann das auch so ein bisschen nachvollziehen, wenn ich jetzt so mit den Erasmus- oder mit den Austauschstudierenden hier bin. Also ich war ja auch jetzt Tutorin für ein Jahr lang. Und ich finde das manchmal schon schwierig, weil wenn man jemanden als Freundin hat, der oder die so partymäßig unterwegs ist oder so und einfach die Uni nicht so ernst nimmt. Und das ist einfach ein ganz anderer Lebensstil. Und manchmal finde ich es schwierig, diesen Lebensstil mit meinem eigenen Leben, wo ich jetzt doch hier versuche, mein Studium schon gut über diese Bühne zu bringen, so. Da ist es manchmal einfach schwierig, das so zu verbinden, weil einfach, ja, anderer Fokus und einfach ein sehr anderes Leben, weil ich einfach nicht jeden zweiten Tag Zeit habe, mit denen feiern zu gehen. Und dann natürlich sie sich als Gruppe super gut kennen. Und ich bin halt immer nur so The Special Friends, der nur ab und zu so mit abhängt, so. Wir haben jetzt Ewigkeiten geredet. Vielleicht wollte ich einfach nochmal irgendwie, wenn Leute sich jetzt beschließen, auf ein Auslandssemester zu bewerben, irgendwas, das ihr denen mitgeben würdet, irgendeinen Tipp, irgendeine Sache, so, macht das unbedingt oder weiß nicht, was euch einfällt.
Also ich würde, glaube ich, jeden bestärken, auf jeden Fall zu gehen, auch wenn es für Party machen ist.
Ihr sagt, ihr sollt für Party machen gehen, das heißt was.
Das stimmt ja überhaupt nicht. Jetzt drehst du mir die Worte.
sorry.
Das war ja genau mein großes Problem, weil ich nämlich, ja genau, alle müssen für mich dann Party machen.
Ja, Leute, macht für Svenja Party.
Ich würde es auf jeden Fall bestärken. Ich würde, glaube ich, sagen, dass es gut ist. Also, wie soll ich sagen, ich fand den Bewerbungsprozess, als ich am Anfang da stand, unheimlich überfordernd irgendwie. Ich hatte das Gefühl, das ist so unheimlich viel, was man machen muss und ich wusste nicht so ganz, ob das überhaupt irgendwas wird. Und ich glaube, ehrlich gesagt, wenn man einfach früh anfängt und dann immer so häppchenweise daran arbeitet, ich glaube, dann ist das auch alles gar nicht so überfordernd.
Jule kann gerade nicht so ganz relate.
Nein, ich hab damals im ersten Semester schon mehr oder weniger gewusst, dass ich gerne ins Ausland gehen würde und auch, dass ich gerne nach Korea gehen würde, auch wenn alle so waren, so, ja, diese asiatischen Länder, da bewerben sich so viele Leute, es ist übelst schwer. Und mit Covid ist die Zeit so schnell vergangen, dass ich fast die Bewerbungsphase verpasst hätte. Es ist mir 10 Tage vor Bewerbungsschluss aufgefallen, dass die Bewerbungen für das Jahr sind, wo ich gerne nach Korea gegangen wäre. Also das Erste, was ich gemacht habe, beim internationalen Büro einen Beratungstermin ausgemacht tatsächlich. Also das ist vielleicht auch so ein Tipp, dass die einem wirklich gut helfen können vom internationalen Büro der Uni Erfurt. Die geben sich auch richtig, richtig Mühe bei allen möglichen Fragen. Ja, also ich glaube, es ist ein guter Tipp, wenn du sagst, bereite das früh vor, aber es ist halt ganz konträr zu meiner
Erfahrung, wie du es gemacht hast.
Ich habe mein Bewerbungszeug, glaube ich, in einer Woche zusammengesucht oder so. Ich glaube, aber das ist auch die Bewerbung für die Uni Erfurt, das ist nochmal was anderes, als wenn du dich dann richtig bei der richtigen Uni bewirbst.
Bei mir war das nämlich andersrum. Die für Uni Erfurt, also den ersten Schritt, das habe ich richtig frühzeitig gemacht und so, war voll gut. Und dann wurde mir nicht weitergeleitet die Mail von der B-Camp, dass jetzt die Bewerbungsphase beginnt. Oh. Und dann waren wir so, also es ist jetzt irgendwie so Mitte Mai, vielleicht sollten wir mal nachfragen.
Oh, wow.
Und dann hat sich rausgestellt, so ja, du hast jetzt noch eine Woche. Und dann war ich so, und das Ding ist ja, dass, also die B-Camp gehört zu den Unis, wo man das fertige Learning Agreement hinschicken soll, also mit den Unterschriften von allen. So, jetzt hatte ich halt das Glück, dass also Prüfungsausschuss und Koordinator ist halt dieselbe Person, deswegen ging das alles noch. Und im Master hat man ja auch kein Nebenfach, weil sonst hätte ich ja nochmal eine Unterschrift gebraucht oder auch zwei. Also deswegen war das alles möglich, aber ich glaube, genau, also dass man da irgendwie so ein bisschen auch am Ball bleibt und irgendwie nochmal nachfragt, so, also weil die E-Mail ist halt bei dem internationalen Büro gelandet, aber halt nicht zu mir weiter durchgedrungen.
Das ist mir auch manchmal passiert, genau, dass die Mails nicht ganz angekommen sind.
Genau, und dass man deswegen vielleicht einfach nochmal nachfragt beim internationalen Büro, weil es kann halt sein, dass die eine Mail bekommen haben, die halt nicht zu dir weitergeleitet wurde oder halt nicht direkt an dich adressiert wurde.
Mir sind gerade noch so zwei Sachen eingefallen. Also so der Tipp für Bachelorstudierende wäre, glaube ich, dass man relativ einfach das Studium fundamentaler anerkennen lassen kann. Da kann man nicht Sprachkurse anerkennen lassen, das muss man dazu sagen, aber relativ einfach alle möglichen anderen Kurse. Da ist Frau Apfelstedt wirklich entspannt, dass das alles so seinen Gang geht. Und ich halt hatte auch, also auch für Masterbewerbung braucht man ja so eine Befürwortung, die man auch fürs Ausland braucht. Also zumindest, wenn man, ich glaube, bei Erasmus braucht man sie tatsächlich nicht, aber bei den, also bei den anderen Unis braucht man das. Und da war ich total nervös, dafür so einen Professor anzusprechen. Vor allem, weil ja auch Covid war, jetzt war alles online. Wie kriege ich einen Professor, der mich vermutlich in seinem Leben noch nicht gesehen hat, dazu mir so eine Befürwortung zu schreiben? Und das war im Endeffekt gar nicht so, ja, so extrem. Es ging halt, kommt halt ein bisschen drauf an, welchen Professor man so fragt. Aber Tipp in dem Sinne ist zum Beispiel auch, man kann auch Professoren in der Nebenstudienrichtung anfragen. Und da viele Nebenstudienrichtungen sind ja ein bisschen kleiner als die Hauptstudienrichtungen und damit ist das ein bisschen entspannter, da einen Professor zu finden. Und es ist vielleicht auch noch ganz gut für so einen Tipp, nehmt einen Professor, wo ihr nicht nur einen Kurs hattet, sondern dass sie so ein bisschen die Bandbreite eurer Noten auch sehen, weil viele wollen wissen, was sind eure Beweggründe, ins Ausland zu gehen, warum. Teilweise hat der eine Professor mich auch gefragt, warum nimmst du mich? Und so, weil es auch von meiner Nebenstudienrichtung war und ich meine so, ja, ich hatte sie fast jedes Semester, sie haben so den besten Überblick über meine Leistungen, während andere Professoren, die ich nur ein- oder zweimal habe, das überhaupt nicht gar nicht so richtig sagen können, als wenn ich bei jemandem drei oder vier Kurse belegt habe.
Wow, richtig überlegt. Wow, ja, ich fühle mich sehr bereichert durch eure Erzählungen und bin dann auch nochmal sehr gespannt, wie das dann bei mir im Ausland zu sein wird. Ja, ich kann auch nur nochmal bekräftigen, was ihr beide gesagt habt. Das internationale Büro an der Uni Erfurt ist sehr nett, in meiner Erfahrung auch. Sie sind sehr hilfreich. Also wenn ihr ZuhörerInnen jetzt hier auch drüber nachdenkt, ein Auslandssemester oder ein Auslandsjahr zu machen, fragt auf jeden Fall nach, wie Jule gesagt hat. Beratungstermin ist auf jeden Fall eine gute Idee. Sonst gibt es auch von manchen Fakultäten oder Seminaren so Informationsding. Also schaut euch da um. Das gibt es auf jeden Fall. Und ja, ich würde sagen, macht das. Also ich habe es noch nicht gemacht, aber von allen Leuten, die irgendwie ins Ausland gegangen sind, kann ich sagen, das war alles in allem schon eine positive Erfahrung für diese Menschen. Also gibt es noch irgendwas, das ihr noch loswerden möchtet?
Ich glaube, Tonnen im Endeffekt, aber das geht dann vielleicht zu sehr ins Detail.
Ja.
Sprengt den Rahmen.
Das sprengt den Rahmen von diesem Podcast, aber vielleicht einfach, wenn ihr euch dafür interessiert oder so, findet Leute, die das gemacht haben. Wie ihr seht, alle erzählen gerne von ihren Erfahrungen im Auslandssemester, also traut euch da, Leute aus auch höheren Semestern anzusprechen oder so und einfach da mit Leuten reden, die dort waren, habe ich jetzt auch für meinen Bewerbungsprozess und für mein zukünftiges Auslandsjahr gelernt. Ist sehr, sehr hilfreich und sehr beruhigend, wenn man so einfach schon was drüber weiß und jemand hat, bei dem man nachfragen kann, wenn man was nicht versteht. Also sucht euch da eure Leute.
Genau, die kann man auch über das internationale Büro übrigens finden. Die schicken einem nämlich auch gerne so Berichte, Erfahrungsberichte von Leuten, die schon dort waren. Und da sind auch E-Mail-Adressen auf den Erfahrungsberichten. Also genau, so könnt ihr auf jeden Fall auch an Leute rankommen, die da schon mal waren.
Ja, dann war es das jetzt heute von uns. Wir hoffen, ihr hattet Spaß hier beim Zuhören, habt was Neues gelernt und was mitgenommen, seid vielleicht jetzt motiviert, selbst ein Auslandssemester zu machen. Und in dem Sinne, Studielife Erfurt, out!